Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 231, lieber Philipp. Heute sind wir getrennt, also zumindest räumlich. Wir mussten leider die Distanz wahren aufgrund der gesundheitlichen Themen, die man eben so in dieser Jahreszeit so vorfindet. Philipp, da schon mal gute Besserung. Und wir
Danke,
haben trotzdem
danke.
spannende Themen heute mitgebracht. Es wird wieder Quartalszahlen geben, Philipp.
Dann sprechen wir über Douglas.
Es geht um Bud.
Morphosis.
Glyphosat wird ein Thema.
Wir schauen in unserem Basketball-Trading 212, unserem heutigen Werbepartner.
Dann wurden wir nach Versorgern fürs Depot gefragt.
Wir sprechen über die beste Bank Deutschlands.
Der Bitcoin hat was zu feiern.
Dann feiern wir natürlich auch Boeing.
Dann geht es darum, was die Presse schreibt.
Und zu guter Letzt natürlich die nächsten 10 Bagger, ach was sage ich, 100 Bagger, 1000 Bagger für dein Depot. Nämlich wir gehen heute to the moon, ja, also schnallt euch an und ich denke mal so die nächste Stunde. Es wird ziemlich spannend, ja, wie gesagt, du sagtest es schon, Marcel, wir sind räumlich getrennt, aber in der Sache natürlich vereint. Und deswegen gibt es heute auch auf YouTube kein Video von uns beiden zu sehen, das wollen und können wir euch nicht zumuten. Nichtsdestotrotz könnt ihr uns hier natürlich auch super gerne hören und abonnieren, liken, aber natürlich auch die Glocke aktivieren. Nächste Woche, denke ich, sind wir wieder in Full HD mit von der Partie. Und Marcel, ich will gar nicht lange schnacken. Meine Woche war bis jetzt nicht so gut, die Nacht auch nicht. Deswegen, wie war es denn bei dir? Und dann springen wir doch direkt rein in die Quartalszahlen.
Ja, ich konnte mich gut reinlesen in das Thema diese Woche. Wir nehmen ja relativ früh auf diese Woche. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist also Dienstagnachmittag und deswegen natürlich die Nachrichtenlage auch immer ja angepasst drauf. Also was auch die restliche Woche passiert, kann natürlich noch offen sein für die nächste Woche. Das nehmen wir natürlich gern mit, wenn es da was Spannendes gibt. Aber zum Zeitpunkt jetzt sind zumindest schon mal die Quartalszahlen von Oracle raus. Und die doch, muss man sagen, haben es in sich. Denn gewinnseitig konnte man den Markt schon überraschen und auch rein vom Wachstum her ist man da auch auf einem guten Weg mit 7,1% Wachstum im Jahresvergleich auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Hut ab, das sieht alles sehr, sehr gut aus und der CEO, und das hat auch die Aktie dann am meisten bewegt, der hat auch positive Signale geben können für das kommende Jahr. Denn er meint auch, dass die großen Verträge für die Cloud-Infrastruktur-Kapazitäten weiter eingehen, dass die Nachfrage nach der Infrastruktur sehr, sehr groß ist und sie sind ja als Cloud-Anbieter bekannt. Und jetzt hat man natürlich hier einige Cloud-Rechenzentren schon eröffnen können. Man hatte ja anfangs oder Ende letzten Jahres erwähnt, dass man 100 neue Rechenzentren bauen möchte. Und hier kommt man gut voran. Man hat schon sehr viel investiert und man hat auch noch einiges vor sich. Man sieht auch, und es wird auf absehbare Zeit in einer Hyperwachstumsphase bleiben. Das ganze Thema Gen2 Cloud-Infrastruktur. Und das zeigen auch die Zahlen. Und ein Plus von 53% im dritten Quartal, also des Geschäftsjahres, sagte der Oracle-CEO. Das sind natürlich gute Zeichen für das Unternehmen, weshalb die Aktie auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Es ging rasche 13% nach oben, direkt nach den Zahlen und nach diesen Aussichten. Und das zu Recht. Ich bin ein bisschen verärgert, dass ich nicht reinkam. Ich habe ja gesagt, so bei $100 ist eine schöne Unterstützung. Die kann man durchaus mal nutzen. Wollte ja selber auch nochmal einsteigen, genau an dem Punkt. Aber das habe ich jetzt leider eben nicht geschafft und nicht gemacht. Und jetzt schaue ich hinterher und freue mich für alle, die investiert sind. Auf der anderen Seite gab es noch eine Partnerschaft mit Nvidia für den Ausbau der Kapazitäten. Also auch hier muss man sagen, geht es hier weiter mit dem ganzen Thema KI und Rechenzentren und Cloud. Philipp, du bist auch nicht investiert, richtig?
Nee, aber ich muss sagen, ich finde die Aktie, auch wenn sie so gut gelaufen ist, aktuell nicht zu teuer. Wir haben 20er KGV, das Wachstum, du sagst es schon, 7%. Das Wachstum vom Umsatz und vom Earnings per Share geht eigentlich auch hier tatsächlich Hand in Hand. Und ja, ich finde es in Ordnung. Es soll sich ja auch über die nächsten Jahre beschleunigen. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn die Aktie jetzt natürlich enorm aussieht, als wäre sie hier im Rallye-Modus schon gewesen, dass man hier grundsätzlich mit einem Sparplan nichts falsch machen würde. Wie siehst du es?
Ja, das zum einen. Das hätte man auch über die letzten Wochen natürlich nicht falsch gemacht damit. Andererseits ist natürlich sowas ein, ja, diese Nachricht ist so eine Art Wendepunkt. Ne? Da wird nochmal wieder dynamisch nach oben zugekauft. Und das sind natürlich auch Kaufsignale, die da generiert werden, wenn es dann auf sein neues Allzeithoch ausbricht unter so hohem Volumen. Das sind sehr gute Nachrichten und natürlich auch da jetzt nicht so ein kurzer Augenblick der Höhe, sondern tatsächlich auch mit fundamentalen Daten gestärkt. So kann eine Rallye natürlich auch schnell mal weitergehen, dass ein KUV erreicht wird von 25 bis 30 und dann vielleicht auch erst wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Also hier kann auch kurzfristig viel Musik drin sein, wenn der Gesamtmarkt stimmt. Genau das Gegenteil haben wir aktuell in der Immobilienbranche. Ja, also so, da wendet sich ja aktuell auch so ein bisschen das Blatt. Man merkt so, okay, die Quartalzahlen kommen rein und neben Vonovia gibt es ja in Deutschland auch noch andere große Verwalter und Immobilienbesitzer, auch nicht nur Entwickler, sondern auch Vermieter. Und die LEG Immobilien ist ja ebenfalls ein großer, ja, sogar schon auch aus den Hauptindizes in Deutschland, und der Immosektor ist ja weiterhin noch in der Bredouille. Die Zinsen sind hoch, die Nachfrage niedrig und das setzt natürlich den Konzernen weiterhin zu. Aber hier kommt natürlich auch mal der Vorteil heraus, dass diese Unternehmen vermieten. Und die Vermietung ist natürlich nach wie vor drin bei Vonovia, bei LEG Immobilien, aber auch bei TAG Immobilien. Da hat man den Vorteil, dass es eben, ja, ich sag mal, das ganze Projektgeschäft, was wirklich sehr verlustreich dann auch ist, ne? Man setzt da irgendwo Immobilien hin, die kriegt man nicht so gut verkauft, wie man es erst gedacht hatte, vor allem auch bei den hohen Kosten der Erbauung nicht. Und das muss man erstmal abfedern. Gleichzeitig bewertet sich bewertet sich das ganze Portfolio, das Immobilienportfolio runter, was auch wiederum nicht gut für die Kennzahlen ist. Aber bei LEG gab es jetzt erstmal insgesamt positive Signale wieder. Und zwar nach einem recht schwachen 2023 konnte man jetzt zumindest ja bei der wichtigen Kennzahl bereinigter operativer Gewinn, das ist der sogenannte AFFO, das wuchs tatsächlich wieder um 67% auf 181 Millionen Euro und das EBITDA wuchs um 5% auf 673 Millionen. Und jetzt hat man eben nach Steuern ja einen Verlust, weil auch die Abschreibung natürlich hier rein knallten von 1,57 Milliarden. Das tut natürlich erstmal weh, aber das Schlimmste sei hier überstanden. Und die Prognose für 2024 zeigt, dass man sich langsam wieder stabilisieren soll. Auch die Dividendenpolitik wird bestätigt. Das heißt, es gibt bei LEG Immobilien eine Dividende im Gegensatz zu TAG Immobilien, die sich das noch nicht zutrauen und da eher für die Stabilisierung des Konzerns selber noch ja, das Geld verwenden möchten. Was natürlich total vernünftig ist, gerade auch aus Anlegersicht. Genau, jetzt sind jetzt die Bewertungsniveaus der Immos, die sind wohl auch in einer Stabilisierungsphase. Das heißt, die sollten nicht weitere großartige Abschreibungen vonstatten gehen. Und die Dividende in Höhe von 2,45 Euro je Aktie beflügelte auch wiederum die LEG-Immobilienaktie. Deswegen ging es da ein Stück weit nach oben. Und Philipp, hier charttechnisch ein ganz wichtiges Ding, denn die Aktie scheint so eine Schulterkopf-Schulterformation ausgebildet zu haben. Und das ist ja so ein klassisches Signal für eine Trendwende, wenn diese nach oben hin positiv aufgelöst wird. Das heißt, wird der Kurs über die 80 Euro rübergehen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme heute ist das noch nicht der Fall. So könnte das schon ein Kaufsignal sein für eine Rallye, die so langsam wieder Richtung Norden geht. Also bleiben wir mal am Ball, schauen wir uns mal an, ob das dann eintritt. Ansonsten sind das an sich gute Möglichkeiten, um noch recht günstig in Immobilienkonzerne reinzukommen. Klar, man hat auch immer wieder das politische Risiko, aber auf der anderen Seite, ja, die Wohnimmobilien sind und bleiben knapp. Man kann aktuell davon ausgehen, dass eher gemietet wird als neu gekauft, denn Häuser sind aktuell für die meisten nicht wirklich erschwinglich aufgrund der Zinssituation. Und da sind die Mieten natürlich auch aufgrund des nicht wirklich stärker werdenden Angebots auf dem Markt natürlich auch wieder ja auch im Preisdruck gefangen, dass es nach oben gehen könnte und da auch die Preise für Mieten wieder steigen werden.
Wäre es für dich ein kurzfristiges, ja, ich sage jetzt nicht Investment, sondern ein Trade wert? Also willst du es wagen? Juckt es dir in den Fingern?
Also ich habe die Aktie von LEG Immobilien auf die Watchlist gesetzt, auf die Strong Buy List, weil wenn diese SKS-Formation aufgeht, dann ist das wirklich ein sehr positives Signal und dann würde ich dann ab 80 Euro einsteigen und dann den ja, positiven Verlauf, ich sag mal, an sich mitnehmen. Bei Vonovia bin ich ja länger investiert, auch da schon viel tiefer eingestiegen. Dort werde ich auf jeden Fall halten, weil die einfach als Platzhirsch fungieren. Da wollte ich eigentlich auch so, ich sag mal, Richtung 40 Euro Gewinne mitnehmen, aber wenn man bedenkt, dass sie dann vielleicht in der nächsten Phase relativ normal wieder operieren können, dann ist natürlich die Dividende dann auch relativ hoch auf meinen persönlichen Einstieg. Und ich glaube, dass das dann natürlich auch richtig Freude bereitet, wenn man die Dividenden bekommt. Allerdings will ich jetzt nicht jeden Immobilienkonzern in meinem Depot haben. Ich glaube, da reicht mir die Vonovia aus Deutschland und LEG wäre tatsächlich, wie du schon sagst, ein Trade. Ich halte es zumindest für möglich, ja.
Manche werden sich ja jetzt fragen, warum sie uns nicht sehen. Und es liegt einfach daran, Marcel, du siehst viel, viel besser aus als ich. Nicht nur heute, sondern ja auch immer.
Das glaube ich
Und
nicht.
vermutlich ist dein Geheimrezept natürlich, dass du, ich vermute, die Großkunden-Gold-Platinum-Karte hast, nämlich bei einem Unternehmen, das wieder an die Börse möchte. Hast du eine Idee, von welchem Unternehmen ich spreche?
Ich habe mal was von Douglas gehört. Ja.
Siehst du, wir wissen doch also, dass du diese Karte auch wirklich tatsächlich hast, ja.
Erwischt. Ja.
M Mindestumsatz wahrscheinlich 300.000 Euro im Jahr.
Ja, für eine Creme,
Und
ja.
genau, und sie wollen jetzt noch vor Ostern an die Börse. Die Idee ist, dass die Schuldenlast sinken soll. Die Eigentümer geben tatsächlich gar keine ja, Anteile her. Und 34,6 Millionen Aktien sollen bis zum 19. März zwischen 26 und 30 Euro angeboten werden. Somit wären dann 32% des Unternehmens an der Börse. Die Bewertung soll sich belaufen auf 2,8 bis 3 Milliarden Euro. 850 Millionen Euro nimmt Douglas ein, um 3 Milliarden Schulden zu drücken. Am 21.03. geht es dann los mit dem Handel. Wir haben in 22 Ländern 1850 Filialen. Ein Drittel des Umsatzes wird online erwirtschaftet. Und der Umsatz wuchs im Q4 2024 um 7% und der Gewinn um 13%. Jetzt interessiert mich natürlich, Marcel, wie siehst du das eigentlich? Würdest du jetzt hier investieren? Für mich persönlich muss ich sagen, ist das ja kein Investment, weil ich glaube, wenn du eine Plattform anbietest, also diesen Marktplatz, selbst so bei Cremes und Kosmetika und Parfüms und was auch immer, da vergleichen die Menschen doch alle, glaube ich, ganz gerne. Und ich sehe hier keinen großen Burggraben, außer man hat natürlich die Elite-Douglas-Karte, wie du sie hast. Wie siehst du es?
Ja, schwierig, ja, weil der Händler ist ja in dem Falle Douglas und wenn sie die besten Angebote irgendwo bringen können, dann werden die Kunden natürlich auch kaufen und das ist ja nach wie vor so. Für mich wäre es auch nichts, also dann würde ich tatsächlich eher so mit L'Oréal gehen und vielleicht irgendeinem, ja, mit LVMH hat man ja auch durchaus die Parfumhersteller mit drin. Ja, also ich finde es spannend, dass Douglas zurückkommt, vor allem auch, dass sie es plötzlich so eilig haben, nachdem es eigentlich relativ lang gedauert hat. Offenbar scheint das Zahlenwerk jetzt so zu stimmen, dass man zumindest an der Börse Erfolgsversprechen für sich haben könnte. Ich würde auch nicht kaufen, ich würde es gerne beobachten. Ich bin sehr gespannt, aber da würde ich tatsächlich eher mit so L'Oréal gehen, einfach mit einer Marke, wo ich sag mal, das für den Kunden nicht so schnell ersetzt wird. Ne? Wenn ich eine Lieblingscreme haben sollte, dann könnte ich die auch immer wieder kaufen und dann natürlich immer vom gleichen Hersteller. Und das zählt natürlich für alle anderen Produkte auch. Aber ob ich jetzt bei Douglas bekomme oder ganz woanders, ja, da sehe ich tatsächlich auch wenig Burggraben. Also für mich wäre die
Und
Aktie auch nichts.
ich sehe hier auch als Red Flag tatsächlich, dass sie jetzt unbedingt an die Börse wollen. Ich glaube, wir haben hier vielleicht auch so Peak beim Umsatzwachstum oder beim Gewinnwachstum gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten Quartale nicht mehr so schön aussehen wie die aktuellen Quartale.
Ja, spricht dann einiges dafür, ja. Gerade wenn man jetzt so ein gutes Schlussquartal hatte im letzten Jahr, beziehungsweise war das ja das erste Quartal im Geschäftsjahr 2025 und ja, 2024 natürlich. Und ja, es wird natürlich jetzt spannend, ob sie das halten können oder nicht. Deswegen, hier tut es nicht weh, an der Seite zu stehen. Bei Bud Phillips sind wir beide ja investiert, glaube ich. Ist
Nur
das nach wie vor
investiert,
so?
keine Konsumenten mehr.
Ja,
Also du ja
stimmt,
eh
ja.
nicht, aber
Ich
ich auch
sowieso
nicht.
nicht. Genau. Und Bud verkauft Anteile an ITZ. Das war schon mal hier Thema im Podcast, aber jetzt ist
Genau.
es oder wird es konkret. Noch in dieser Woche soll der Teilverkauf der ITZ-Anteile besprochen werden mit den jeweiligen Banken. Und es geht so knapp um 2 bis 3 Milliarden Dollar der Anteile. Und das soll dann in Block-Trades geschehen. ITZ ist ein indischer Mischkonzern, der unter anderem natürlich auch im Tabakgeschäft tätig ist. Und da, ja, ist es eigentlich nur allzu logisch und eigentlich auch clever, dass Bud jetzt da rausgeht, einfach aufgrund dessen, dass sie dieses Geld natürlich verwenden können für Alternativen der Zigaretten. Und gleichzeitig ist ja bei ITZ natürlich jetzt auch nicht das Modernste an, ja, ich sag mal, Tabakwaren mit dabei, sondern es sind ganz klassische Zigaretten. Und man will ja eigentlich weg von dem klassischen Zigarettengeschäft hin zu den Alternativen, die natürlich auch mehr und höhere Margen abliefern können. Insofern macht das nur Sinn, die Bud-Aktie so ein bisschen wieder im Aufwind.
Aber ist es jetzt also, ja, ich frage mich, ob das jetzt hier so der Durchbruch jetzt ist. Also zum Schuldensenken, ja, wir hatten ja, glaube ich, auch schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Und ich bin gerne investiert und freue mich einfach über die quartalsweise Dividende, die hier immer so reintrudelt, du ja auch, ne?
Genau, richtig, ja. Das ist relativ sicher und am Ende des Tages auch können sie es mehr als leisten. Insofern passt es schon als Dividendenwert, dass man das mitnehmen kann. Und ja, wer davon nicht so überzeugt ist, der lässt es natürlich lieber sein. Klar.
Heute kam die Info, das Bundeskartellamt gibt die Übernahme von Morphosis frei. Also wir erinnern uns, wir haben darüber berichtet. Novartis hat angekündigt, Morphosis für 2,7 Milliarden Euro zu kaufen. Die Wettbewerbsbehörden geben grünes Licht. Der Abschluss des Zukaufs soll tatsächlich noch in dieser Jahreshälfte passieren. Wird spannend, wie sie das ganze Thema integrieren. Novartis ist ja auch eine mega coole Aktie, eigentlich auch eine Roche. Und ich möchte auch an dieser Stelle hier nochmal kurz aufrufen, und ich glaube, du wirst mir beipflichten, habt keine Angst vor Quellensteuer. Ja, euch entgehen oder uns entgehen so tolle Aktien, wenn man sich deswegen diese Unternehmen nicht näher anguckt. Wir beide sind ja auch Quellensteuergebeutelt, zum Beispiel bei der Air Liquide. Aber wir würden sie, glaube ich, auch niemals wieder hergeben, richtig?
Ja, genau. Also das es ist zwar immer erstmal blöd, dass ein gewisser Teil weggeht, ja, klar, keine Frage, aber am Ende des Tages kauft ihr die Aktie nicht nur wegen der Dividende. Und meistens ist das ja, wenn man das dann sagt, das ist dann häufig nur ein Zeichen, dass man nur wegen der Dividende kauft. Aber wie schnell es mit der Dividende auch mal nach hinten losgeht, das haben wir ja schon bei vielen Unternehmen auch ohne großartige Quellensteuer gesehen. Insofern sollte man sich davon nicht leiten lassen, wenn es ein gutes Unternehmen gibt, was auch im Kurs wächst und dann auch die Dividende nach oben geht, dann sollte das keine Hürde darstellen. Bin ich ganz bei dir.
Kommen wir zu
Ein
meinem
Beispiel, ja?
Top-Investment, würde ich sagen.
Genau richtig, denn da gibt es Neuigkeiten. Auch diese Woche wieder haben wir sie mit dabei.
Erleuchte
Und
mich. Ich
zwar,
gucke ja gar nicht.
ja eben, und da möchte ich dich auf dem Laufenden halten, damit ich weiß, dass dein Sparplan und du Bescheid weißt, dass es auch läuft mit der Bayer-Aktie. Jetzt gibt es ja Neuigkeiten aus dem, also weder. Also jetzt nicht irgendwie was mit gerichtlichem Zusammenhang oder mit irgendwelchen anderen Klagen, sondern hier geht es darum, dass Bayer ja daran arbeitet, eine Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat anbieten möchte. Und da sagte der CEO Anderson jetzt nun, wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen. Das klingt so, als wäre es ein bisschen knapp gewesen. Vorher haben wir irgendwo verbrannte Erde. Nein,
An
also
echten Menschen.
da. Genau. Ja, also das ist ja fast schon. Sehr zynisch. Naja, unser Ziel ist, das neue Produkt 2028, also bereits in 4 Jahren, auf den Markt zu bringen. Genau, also Philipp, du weißt, der Sparplan läuft, kannst dir jetzt also Zeit lassen. Auch da ist noch viel Luft hin, ja, also noch gute 4 Jahre. Und es sei wohl die erste Innovation seit 30 Jahren auf diesem Gebiet, sagte der CEO von Bayer und betonte da auch nochmal, dass Glyphosat an sich sicher sei, wenn man es richtig verwendet. Aber hier natürlich auch ein weiteres Produkt durchaus Sinn macht, um einfach den Markt auch anderweitig noch bedienen zu können. Die Aktie natürlich weiterhin am Tief von 2005. Das ändert sofort jetzt nichts, vor allen Dingen auch wenn in Zukunft gehandelt wird, nicht die Zukunft von vielleicht in 4 Jahren.
Also, ich bin total entspannt, weil mein Learning, seit meine 50 Euro ausgelöst haben, Marcel, sind, ich habe 6,36% zu hoch eingekauft. Und nächste Woche, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache es jetzt richtig spannend, um diesen Cost-Average-Effekt so richtig durchtrainieren zu lassen. Ich werde jetzt jede Woche für 13 Euro kaufen. Ja, somit
Ja,
investiere ich
cool.
sogar noch mehr als die von mir gesagten 50, weil ich so voller Zuversicht bin bei diesem
Ja.
Unternehmen. Ich bin
Okay.
total gespannt.
Ja.
Nichtsdestotrotz würde ich hier meine erste Spekulation dieses Jahr raushauen. Und ich sage nicht dieses Jahr, für diese Folge. Ich bin überzeugt davon, dass mein Bayer-Sparplan bis Ende des Jahres den DAX outperformen wird.
Ja, okay.
Also der komplette
Ich wünsche es
Sparplan.
dir.
Wir gucken jetzt an. Uns einfach an, wo steht, aktuell bin ich minus 6,25. Hier, die Bayer-Leute hören zu. Und haben wir ja bei der Bundeswehr gelernt, wie man sich sicher in Zoom-Calls einwählen kann. Also,
Genau.
erste Spekulation: Bayer, mein Bayer-Sparplan wird sich besser entwickeln als der DAX. Ich bin eigentlich ziemlich sicher gerade, dass ich das verliere. Ah nee, gegen Porsche und die ganzen Kohorten verliere ich nicht.
Genau. Ja, wir kommen ja auch der DAX nahe des Allzeithochs und du quasi am Mehrjahrestiefs. Ja, also mal müsste ja da was zu holen sein, aber naja, schauen wir
Schauen wir
mal.
mal, vielleicht sind wir noch gar nicht an einem Mehrjahrestief angekommen. Vielleicht ist das hier nur ein temporärer. Wann wirst du denn eigentlich einsteigen? Wir sind jetzt bei 26,40 Euro.
Ja, nee, da bin ich raus, tatsächlich. Das gucke ich mir nicht, das gucke ich mir bei dir an. Freue mich, wenn du da ein paar Euro rausziehen kannst. Ansonsten halte ich mich gern fern von solchen Patienten, wie Bayer aktuell einer ist.
Patienten. Naja.
Ja.
Apropos Patienten, es wird Zeit, dass wir mal wieder monatlich in unseren Trading 212 Basket schauen. Und ich würde dich einmal kurz bitten, mal zu erklären,
Ja.
was ist denn überhaupt so ein Basket? Den kenne ich ja eigentlich nur von Rotkäppchen.
Ja, genau, ganz ähnlich ist es. Da kannst du dann wirklich die besten Früchte deines Depots oder deiner Watchlist quasi reinlegen und dann als ein Depot darstellen. Bei unserem Werbepartner Trading 212 ist es eben möglich. Ja, man loggt sich da ein, ganz klassisch wie bei jedem anderen Depot auch, und hat dann aber den Vorteil, dass man eben nicht, ja, mühselig viel sparen muss, um bei vielen Aktien dabei zu sein, sondern man kann einfach ein Basket erstellen und tatsächlich dahingehend einfach investieren, einen Betrag X, und dann werden dann die Aktien bespart wie ein eigener ETF am Ende, die man eben haben möchte. Und da ist jetzt nichts dabei, was man sagt, oh nee, da würde ich jetzt nicht investieren wie bei manch anderem ETF, sondern tatsächlich nur die Creme de la Creme der Unternehmen, die man für sich ausgemacht hat. Und die kann man alle in so einen Korb legen und gleichzeitig besparen oder auch einfach investieren darin und dann natürlich mit profitieren. Das Ganze natürlich schön übersichtlich und natürlich auch mit so einer Art Backtest, dass dieses Basket so und so viel Prozent in der Vergangenheit ermöglicht hätte.
Genau, also man muss auch sagen, mit dem Code VALUE, VALUE, alles groß geschrieben, nachdem ihr euch über unseren Link die App runtergeladen habt und verifiziert habt, gibt es sogar noch eine Gratis-Aktie. Marcel, wir haben 1.013,26 € investiert und wir sind schon 18,75% im Plus. Wir haben aktuell 37 Positionen, also von der deutschen Lufthansa, die hebt auch nicht ab wegen dem ganzen Rumgestreike, sowie eine CrowdStrike mit 147%, aber auch eine Supermicrocomputer mit 762% ist hier alles vorhanden. Und ich würde persönlich vorschlagen, wir ändern einfach mal gar nichts,
Genau.
stellen euch aber natürlich den Link, wie gesagt, in den Shownotes zur Verfügung, unterstützt uns gerne mit einer Anmeldung. Und ich möchte jetzt die Brücke schlagen, nämlich zum lieben Sebastian. Der Sebastian hat uns eine Frage gestellt, oder ich würde es mal kurz vorlesen. Hey ihr zwei, danke für den neuen Podcast. Hab euch gerade auf den Ohren und beschäftige mich mit meinem Depot. Mir fehlt zur Diversifikation noch ein Versorger in Klammern Energie. Ich tue mich mit der Analyse sehr schwer aufgrund des Geschäftsmodells. Wie geht ihr an den Sektor ran? Liebe Grüße. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, also ich fange mal an. Ja, ich schaue mir natürlich dann auch wieder die Bewertungen an und natürlich auch, wo die jeweiligen Unternehmen tätig sind. Also gerade wenn es um den Energiesektor geht, also Strom, dann ist es schon so, dass ich mir da die besten anschaue. Natürlich auch, ist das ein Dauerläufer, ja? Wachsen die Umsätze stetig, wachsen die Gewinne, also einfach die klassische Analyse auch in dem Falle. Und dann bleibe ich doch relativ schnell bei ein, zwei hängen. Und über einen haben wir ja die letzten Wochen öfter gesprochen, nämlich mit Iberdrola, sicherlich einen, der das erfüllt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch sowas wie NextEra Energy, aber auch Constellation Energy, die du ja auch im Depot hast, Philipp, die wirklich nicht nur eine tolle Performance insgesamt hinlegen, sondern auch rein fundamental ordentlich mitwachsen. Und wenn es fundamental läuft, geht auch der Aktienkurs mit. Bei NextEra Energy ist es jetzt aktuell eher eine Seitwärtsphase oder auch, ich sag mal, eher so ein bisschen hin und her. Hier muss man ein bisschen aufpassen, wann man reingeht, aber letzten Endes langfristig wird man da sicherlich auch keinen großen Fehler machen. Philipp, wie gehst du vor?
Ich sehe Versorger als alte Geschäftsmodelle. Ja, diese Geschäftsmodelle gibt es schon seit 100 Jahren gefühlt. Vermutlich gibt es sie auch schon seit 100 Jahren. Und
Ja, oder länger sogar.
wird es auch in 100 Jahren noch geben. Da ist nicht mehr so viel Wachstumsfantasie drin. Also ich würde sagen, je größer die Weltbevölkerung wird, je mehr der Wohlstand wächst, je mehr die Bruttosozialprodukte wachsen, desto höher wird natürlich auch der Energiebedarf und der Energieverbrauch. Also ich erwarte eigentlich immer ein Umsatz- und Gewinnwachstum so mit der Weltwirtschaft. Und ich glaube, bei Versorgeraktien liegt ganz stark im Einkauf der Gewinn. Ja, also wir haben ja auch immer mal Pendelbewegungen, dass so eine Aktie, wir hatten es damals bei Southern Company, weißt du noch, bin ich damals eingestiegen und habe ja so schnell, ich glaube, 60% gemacht,
Genau,
dass
ja.
ich einfach gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht bei einem Unternehmen, was 4% Dividende zahlt, dass man hier solche Kurszuwächse, bin dann auch raus und das war auch damals gut so. Und ich sehe Versorger als Dividendenwerte, Dividendenwachstumswerte. Man muss Obacht geben, die sind immer sehr gerne verschuldet, weil diese Unternehmen natürlich auch planbare Einnahmen haben. Oft sind es auch regulierte Geschäfte. Ich würde mich noch ein bisschen mehr mit der Branche beschäftigen, bevor ich hier investiere, weil man sollte sich schon ein bisschen auskennen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Sebastian jetzt gerade einfach nur, ja, aus Diversifikationsgründen irgendjemanden sucht, um da rein zu investieren. Und das, glaube ich, ist total falsch. Also, bevor ich irgendwo rein investiere, nur weil ich da einen Fuß in der Tür habe, dann würde ich es einfach über einen ETF machen. Gibt ja auch Versorger-ETFs, anstatt ja zu sagen, ich muss jetzt unbedingt einen finden, weil meistens ist das meines Erachtens nach der falsche Ansatz. Ich kann für mich sagen, ich bin bei Constellation Energy investiert, wegen den Atomkraftwerken. Iberdrola, ich möchte auch ein bisschen mehr Südamerika sowie Südeuropa mit im Depot auch abdecken von den Umsätzen her. Alles sehr regulierte Geschäftsmodelle. Hier gibt es noch eine Aktiendividende. Das ist eigentlich das, was mich so anzieht, auch bei Iberdrola. Sie schaffen es, die Dividende schön regelmäßig zu steigern. Nichtsdestotrotz soll das natürlich jetzt keine Empfehlung sein für irgendeine der beiden Aktien. Ich würde es entspannt angehen, wenn ich mich für keinen entscheiden kann, aber es trotzdem im Depot haben möchte, dann doch einfach ein Branchen-ETF. Und da gibt es auch einige Branchen-ETFs, auch für die Versorger. Eine Überrendite würde ich diesen ETFs so nicht zutrauen. Ich glaube, hier liegt wirklich im Einkauf der Gewinn bei der einzelnen Aktie. Man kann sie nach der Dividendenstrategie auch vielleicht mal ein bisschen bewerten. Also gucken, wann ist die Dividendenrendite historisch gesehen mit am höchsten. Dann dort einsteigen. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei solchen Dividendenwerten musst du ja eigentlich die Kursperformance noch zusätzlich dazu raufrechnen auf die Dividendenrendite, um eine reale Rendite, weil die Dividende wird ja auch abgezogen, auch hier abbilden zu können. Also wenn der Versorger nur um 5% beim Kurs wächst, aber 6% Dividende zahlt, dann hast du ja effektiv eigentlich 11% im Jahr gemacht. Also ich würde mein Heil nicht suchen in dieser Branche. Ja, es ist eine Dividenden, also machen wir es kurz, Dividendenbranche, ja. Ich würde mir einen rauspicken oder zwei, wo ich überzeugt bin. Aber ich glaube, ich würde nicht versuchen damit. Also, außer ich will es unbedingt dann über einen ETF. Aber du weißt ja, ich bin kein Freund von Branchen-ETFs. So, langer Monolog. Jetzt darfst du noch mal ganz kurz dazu was sagen. Oder auch ganz lang natürlich.
Ja, also ich meine gerade, hast ja gerade die Sasan Company angesprochen, wo du da kurzfristig schnell Geld bekommen, also relativ schnell Geld mitnehmen konntest. Das war natürlich ein toller Glücksfall. So ähnlich kann es mit RWE laufen, zum Beispiel, die ja auch gerade runtergekommen sind. Sicherlich nicht in dieser Höhe, aber wenn man dann doch mal so eine gewisse Überperformance mal hatte mit einem Versorger, dann kann man auch schnell mal sagen, ciao, dann nehme ich erstmal Gewinne mit. Denn wie du schon sagst, es ist halt wirklich nichts, wo man jetzt viel erwarten sollte. Es ist wirklich eher so was Stabiles fürs Depot. Kommen wir zu den Top und Flops, Philipp. Du hast einen Top, den ich nie vermutet hätte, dass das mal ein Top wird.
Genau, also diese Woche wurde bekannt, welche der deutschen Banken am meisten Geld verdient. Und Marcel, es gibt tatsächlich eine Bank in Deutschland, die hat 17 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Jetzt darfst du mal raten, also du hast es wahrscheinlich schon gelesen, aber wir machen mal eine kurze Pause zu Hause. Ihr könnt euch mal überlegen, welche der Banken, die ihr kennt, glaubt ihr, hat 17 Milliarden Gewinn erwirtschaftet? Düm, 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 düm. Trommelwirbel, es ist nicht die Deutsche Bank, es ist nicht die Commerzbank. Es ist oder es sind die Sparkassen. Und ich war total überrascht. Und der DSGV-Chef Ulrich Reuter sagte am Dienstag, die Institute hätten die 10-jährige Niedrigzinsphase gut überstanden und sich dabei schlanker aufgestellt. Das zahlt sich jetzt aus. Damit schnitten die Sparkassen immer noch besser ab als die private Konkurrenz. Die Deutsche Bank machte im vergangenen Jahr einen Vorsteuergewinn von 5,7 Milliarden Euro und die Commerzbank von 3,4 Milliarden Euro. Nichtsdestotrotz, 17 Milliarden Euro, da kann ich auch nicht schlecht dagegen argumentieren. Klar, es gibt einige, die sagen, ja, die Tagesgelder etc., sie geben nicht wirklich die EZB-Zinsen weiter. Dadurch verdienen sie natürlich richtig Kohle. Ja, wir sind ja die Sparweltmeister. Aber Hut ab, dass man das so durchziehen kann, ohne Kunden zu verlieren. Why not? Selber schuld. Ja, wer sein Geld da zu Niedrigzinsen dort anlegt. Also Hut ab. Mein Top der Woche. Man muss ja auch loben. Die Sparkassen in Deutschland, die meiner Schwiegermutter, als sie hingegangen ist und gesagt hat, sie möchte ein Depot eröffnen, eine ETF-Riester-Rente verkauft haben. Also Hut ab, ihr seid spitze.
Ja, sehe ich ähnlich. Also klar, ist natürlich auch irgendwo ein Erfolg für die Sparkasse. Andererseits ist es auch die Faulheit der Menschen, die halt einfach bei ihrer Sparkasse bleiben. Ja, mag es die Infrastruktur als Grund sein, mag es, weil man noch Bargeld überall abheben kann, mag es was auch immer sein, einfach die Faulheit, ein bisschen wie beim ja, Energieversorger, ja, wo man nicht immer wechselt, obwohl man damit vielleicht ordentlich Geld sparen könnte, gerade in diesen Zeiten. Also ja, man muss auch davon profitieren, dass die Menschen eine gewisse, ja auch andere Themen vielleicht auf dem Schirm haben und muss nicht wegen Faulheit, kann ja auch einfach nicht auf dem Schirm haben sein. Ich bin damals gewechselt einfach schon aufgrund dessen, weil ich nicht wollte, dass meine Kontoauszüge per Post kommen und ich dafür noch Portobellgebühren zahle. Das war so ein bisschen von gestern, aber tatsächlich Realität. Und ja, okay, sie hatten es auch nicht leicht, muss man ja wiederum sagen, in der Niedrigzinsphase. Du hast schon gesagt, es war ja trotzdem eine sehr schwierige Zeit, weil sie eben da jetzt nicht die Überschüsse behalten konnten aus der Zeit davor, sondern sind ja auch gemeinnützig unterwegs und da gehen natürlich einige Gelder auch in jeweilige regionale Projekte und da konnte man natürlich dann anders wirtschaften. Und jetzt zahlt sich das erstmal aus, man gibt nicht viel weiter, wie du schon sagst, und so kann man natürlich auch mal schnelle, hohe Gewinne machen, die dann
Aber ist
wiederum
das
bei schlechteren
nachhaltig?
Zeiten.
Frage ich
Ja,
dich.
wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube einfach, wenn die Zinsen wieder runterkommen, werden sie wieder das Problem haben, wobei sie jetzt natürlich besser aufgestellt sind, weil vielleicht nicht mehr so hohe Kosten, ne? Hier und da eine Filiale zu, immerhin. Und ja, nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht. Ich freue mich für jedes Projekt, was damit am Ende noch unterstützt wird. Das ist ja der soziale Hintergrund der Sparkassen und auch der Volksbanken. Und vielleicht können die davon wirklich stark profitieren und dann haben wir ein bisschen mehr in der Bildung gekonnt. Wäre ja auch nicht ganz schlecht an dieser Stelle. Mein Top der Woche, Philipp, ist der Bitcoin.
Jetzt, also es wird kriminell hier. Sparkassen und
Jetzt geht's los,
Bitcoin.
ja. Ja, in einem Topf, in einem Ton hier. Nein, also Bitcoin hat neues Allzeithoch erreicht und ich sage mal einfach Glückwunsch an alle, die investiert sind, die hier dran geglaubt haben, die auch vielleicht im Tief eingestiegen sind, so rund um den Tief. Ja, also mal sehen, wie lange diese Rallye jetzt anhält. Jetzt habe ich hier die Nachrichten gehört, hier MicroStrategies kauft jetzt in großem Volumen Bitcoin. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen spät ist. Wenn man da Experte ist, hätte ich gedacht, kommt man da eher ran. Aber egal. Ja, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, bis der Trend wieder nach unten zeigt und dann eine größere Korrektur, die ja irgendwann wieder fällig sein wird, stattfinden wird. Dann, genau, sollte man vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt reinspringen und FOMO bekommen, sondern so nach und nach ein bisschen hinterher gucken und dann mal schauen, wann sich die nächste Gelegenheit ergibt. Oder man sucht einfach wirklich gar kein Bitcoin und geht lieber in die Unternehmen, die was für das Geld noch erwirtschaften.
Ich habe diese
Trotzdem
Woche
Glückwunsch.
gehört, ja, ich habe diese Woche gehört, dass was richtig sich gelohnt hat in der Vergangenheit sind Bitcoin-Sparpläne.
Ja.
Ich verstehe das immer noch nicht, was man damit kaufen möchte, außer Drogen und Waffen im Darknet. Deswegen, ja, für mich ist das ein reiner Zock. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn jeder das macht, aber ein Großteil des Vermögens sollte, finde ich, würde ich niemals dort hineinlegen, wo ich auch nicht
Anmerkung
investiere.
noch,
Ja, bitte.
Philipp, Anmerkung noch, und zwar beim Bitcoin. Ich weiß ja noch, dass Block relativ viel investiert hatte zu den letzten Hochzeiten von des Bitcoins. Und Block, ja, also Square ehemalig,
Ja.
mich würde jetzt mal interessieren, habe ich jetzt gar nicht so richtig nachgeschaut, die müssten ja eigentlich ziemlich stark profitiert haben von diesem Run des Bitcoins. Und ich glaube, da musste ich mir mal die Hausaufgabe mitnehmen, da mal
Also
zu
die
schauen, ob Block,
Square-Aktie.
genau, also ne, SQ ist das Kürze, Block im Prinzip ja auch für, ja, ich sag mal,
15% in einem Jahr.
genau, aber da scheint jetzt noch nicht die Bitcoin-Rallye drin zu sein, denn die hatten ja relativ viel gekauft im Rahmen der letzten Rallye.
Ja.
Und dann ging es ja stark nach unten, was ja auch da den Kurs von Block belastet hatte. Aber gegebenenfalls gibt es hier noch einen Upgap, der ja noch nicht erkannt ist vom Markt.
Ja,
Möglicherweise.
wenn Sie das noch in der Bilanz haben sollten.
Ja, genau, müssen wir mal schauen, auf jeden Fall.
Was ich mir nicht in meine persönliche Bilanz legen würde, ist oder sind Aktien von Boeing.
Nee.
Und es kam jetzt heraus, dass die Behörden, also die US-Luftfahrtbehörde, ermittelt momentan wegen häufigen Fehlern bei der Boeing 737 MAX. Und von 89 Tests, die durchgeführt wurden, wurden 33 nicht bestanden.
Hut ab.
33, das ist ja, also diese Aktie, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Aktie
Ja.
ist ja jetzt schon wieder in den Boden gerammt worden und hat in
Zu
10 Jahren gerade
Recht.
mal 50% gemacht. Also, ich sehe hier auch noch irgendwie noch nicht so eine Chance. Also, Die Aktie ist aber gut, was soll ich sagen? Ich als alter Bayer-Investor. Ja,
Ja gut, aber das
also.
bist zum Glück jetzt erst wieder. Hier soll ja das
Vielleicht
Schlimmste
sollte ich noch einen
überstanden.
Boeing-Sparplan starten.
Ja, genau. Patientendepot aufmachen. Ist am besten,
Philips
ja.
Lazarett.
Genau, das Lazarett-Depot. Ja, also Boeing, unglaublich, ne? Dass es einfach nicht abreißt. Diese Verantwortungslosigkeit ist einfach in meinen Augen unfassbar, gerade wenn es um so kritische Infrastruktur geht wie Flugzeuge. Und der United-Chef fordert, und das kam heute erst auf Seeking Alpha, also Boeing auf, die Produktion der 737 MAX 10 einzustellen. Also die scheinen so bedient zu sein bei United Airlines, dass sie sagen, ey Leute, macht das Ding dicht hier, das ist echt nicht mehr normal. Und ja, es ist wirklich traurig und ja, auch andererseits für Airbus ein Riesenvorteil, dass man hier, naja, davon profitieren kann. Andererseits, Wettbewerb stärkt ja auch das eigene Geschäft. Wo wollen wir hoffen, dass Airbus sich von so einer Geschichte nicht anstecken lässt? Ja, also nicht kaufen, ne, würde ich sagen. Philipp, sind wir uns
Nein,
einig?
nein, nein, auf gar keinen
Ganz,
Fall.
ganz einfach. Philipp, ich lese ja ganz viel aktuell gerade auch ein bisschen durch die Nachrichten durch und da fällt mir immer ein bisschen was auf, gerade bei so gestandenen Unternehmen, wie es vor allen Dingen Apple eins ist. Es gibt ganz oft jetzt diese Meldungen, ah, Apple, ist das große Thema vorbei? Wann kommt das nächste große Ding? Und da läuft es schlecht und hier läuft es schlecht und eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Und das erkenne ich immer wieder, gerade auch wenn es mal so eine kleine Schwächelphase gibt von 1, 2 Jahren bei Apple oder eben auch bei Tesla sieht man das gerade. Jetzt ist der Kurs eben nicht so wahnsinnig en vogue und dann kommt die Presse und schreibt über ganz schlimme Geschichten, dass alles nicht so gut läuft und dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, da kann noch die Hälfte runtergehen und dies und das. Und ich möchte einfach als Flop der Woche, dass man sich davon nicht anstecken lässt. Ja, viele lassen sich ja dann anstecken, nehmen diese Nachricht mit und kommen oder nehmen das Ganze mit in ihre Entscheidung der Investitionen. Und das ist eigentlich ein Fehler. Man sollte gerade bei diesen relativ gesunden Unternehmen, und das kann man ja von Apple und Tesla zum Beispiel, aber gibt es ja auch viele andere noch, durchaus sagen, wenn man überzeugt ist, sollte man sich von solchen Nachrichten nicht runterziehen lassen. Dann lieber kaufen und das als Kontraindikator nehmen. Gerade bei Apple kann ich bestätigen, über die Jahre hinweg, oder mittlerweile ja auch ein Jahrzehnt, dass man das immer wieder gelesen hat. Und plötzlich, wie Phönix aus der Asche, kam die Apple-Aktie wieder hervor und hat neue Hochs erreicht. Also nicht zu sehr einen Kopf machen über die Nachrichten. Es ist auch ein Unterschied, ob schlechte Nachrichten seitens des Unternehmens hervorgebracht werden. Ja, also ich sage jetzt mal an HelloFresh letzte Woche zum Beispiel. Das tat dann schon weh. Da ist auch jetzt normal, dass man auch eine negative Presse dahinterher wirft. Aber bei den Unternehmen, wo es aktuell trotzdem noch rund läuft, ja, wo es vielleicht nicht so wahnsinnig riesig wächst, aber immer noch ordentlich und solide läuft, sollte man jetzt nicht unbedingt die Flinte ins Korn werfen. Und das ist eben dann auch der Unterschied. Das sollte man bei der Bewertung der Nachrichten auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und dann doch immer noch mal die Distanz wahren zu den Unternehmen, bevor man jetzt vielleicht eine Apple, die man lange schon im Depot hat, auch in Frage stellt und vielleicht sogar verkauft, obwohl das natürlich jetzt der absolut unnötigste Weg wäre bei dieser Aktie. Daher mein Flop der Woche.
Völlig zu Recht, aber da gibt es ja auch immer Chancen, natürlich, ja, wie du es schon
Genau.
sagst. Also hört euch alle Meinungen an, nicht immer nur das Positive, sondern auch das Negative und dann die eigene Meinung draus bilden. So, Marcel, es ist soweit. Wir schicken unsere Community jetzt to the moon. Darauf habt ihr alle gewartet, seit über 230 Folgen. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Spannend ist, ich habe es mir angeschaut. Bist du in irgendeines dieser sechs Unternehmen investiert?
Jetzt muss ich schauen. Ja, bei einem Unternehmen, was du mitgebracht hast,
Oh,
bin ich investiert.
dann würde ich sagen, du fängst erstmal, ach ja, dann fängst du an oder ich fange an mit, wir haben heute Large, Small und Mid Caps mit dabei. Ich
Genau,
würde
es geht ja um
anfangen mit,
Growth-Titel, ne? Genau,
genau,
das vielleicht
ich
nochmal
würde
dazu
anfangen
gesagt.
mit deinem Unternehmen, in welches du investiert bist. Und das ist nämlich ServiceNow. Also, dass sie jetzt nochmal ein Ten-Bagger werden, halte ich für schwierig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, sie helfen ja Unternehmen dabei, ihren ganzen Workflow zu digitalisieren und verschiedene Abteilungen miteinander zu vernetzen über ihre Plattform etc. pp. Und ich bin überzeugt davon, dass wir hier, wenn ich das auch so im Job sehe, noch völlig am Anfang stehen von dem, was da eigentlich an Potenzialen möglich ist. Wir gehen heute nicht spezifisch jetzt hier auf irgendwelche Bewertungen ein, ja. Also hier geht es um die Fantasie. Ich glaube, die Digitalisierung von Unternehmen steht gerade erst am Anfang.
Ja, genau. Ich bin investiert bei ServiceNow und die Aktie ist ein Dauerläufer seit 2016, als sie das erste Mal einen richtigen Peak gemacht hat und seitdem läuft die Aktie. Dann hat sie jetzt ein Jahr 2022 bis 2023 mal federn lassen, so ein bisschen und jetzt seitdem wieder im Rallye-Modus und ich gebe keine davon her. Wirklich ein echter Dauerläufer. Ich glaube auch recht stabil. Jedes Mal werden mindestens 20 bis 25% Wachstum dem Markt präsentiert in jedem Quartal und das muss man sagen, sehr zuverlässig. Und ich sehe sie schon als robuste Aktie in meinem Depot, denn diese wiederkehrenden Umsätze sind halt tatsächlich auch sehr robust und stabil. Macht mir sehr Spaß. Diese Aktie ist, glaube ich, jetzt 115% im Plus bei mir im Depot. Werde ich so erstmal nicht wieder hergeben. Gefällt mir also dementsprechend gut und kann ich gut nachvollziehen, dass sie natürlich profitieren werden. Und ich sehe das auch wie du. Die Digitalisierung ist noch weit, weit, ja, oder gibt es noch viel einzuholen. Ja, es ist noch lange nicht, ja, wäre schön, wenn es schon weiter wäre, aber ich glaube, da ist noch viel zu holen. Und deswegen auch mein ja, Big Cap hier in dem Falle, Workday, relativ vergleichbar tatsächlich so vom ja, Habitus des Unternehmens wie ServiceNow. Workday ist ja da eher im Bereich der Finanz- und Personalmanagementlösungen, auch da softwareseitig natürlich als cloudbasiertes Unternehmen sehr, sehr stark aufgestellt und hat eben auch so einen gewissen Vorteil, dass man hier alles in einem hat, in einer einheitlichen Architektur. Und das kann man eben als Kunde von Workday auch nutzen. Und man muss eben nicht da auf verschiedenste kleinere Softwarelösungen zugreifen, sondern hat das Ganze hier alles über die Cloud als einheitliche Geschichte. Und insofern ist Workday in meinen Augen auch gerade aktuell, muss man sagen, eine gute Chance, um da mal einzusteigen. Denn sie haben nach den letzten Quartalszahlen ein bisschen federn lassen, obwohl die Zahlen gut waren, der Ausblick war stark. Aber die Aktie war halt auch gut gelaufen, weshalb da ein paar Gewinnmitnahmen die Folge waren. Ich habe sie selber auf der Watchlist, bin aber noch nicht eingestiegen. Insofern da auch der transparente Hinweis, dass ich sie sehr nahe vor meinem Kauf habe.
Das klingt sehr gut und es ist natürlich auch, wie du schon sagst, HR etc. Das sind wichtige, wichtige Themen. Machst du weiter mit einem Midcap?
Genau, mache ich gern. Midcap heißt also Unternehmen so über 5 Milliarden Bewertungen bei mir bis unter 10 habe ich so für mich eingegrenzt. Und da habe ich AppFolio gefunden. AppFolio war auch schon mal Thema so vor ein oder 2021, weil die Aktie auch da sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dann gab es ja dieses Thema 2022, als dann auch viele Wachstumswerte, ich sag mal, Grund und Boden geprügelt worden und dann ja, hat man halt viel nicht mehr gehört von diesen jeweiligen Unternehmen. Bei AppFolio war es so, dass sie zwar auch unter die Räder kam, aber dann, jetzt mittlerweile, muss man auch wiederum dazu sagen, ist sie auf Allzeithoch und hier auch schon weit drüber. Das heißt, diese Aktie hat eine gewisse Outperformance erzielt, auch eine gewisse Resilienz gegen diese Krise und das, obwohl man im Immobiliensektor tätig ist. Sie bieten ja eine Cloud-Business-Management-Lösung für die Immobilienbranche. Also erstmal egal, ob man ja einfach nur ein Vermieter ist oder ob man ein Hausverwalter ist, ob man ja vielleicht ganze, ja, ich sag mal auch gastronomische Einrichtungen hat oder Hotellerie oder tatsächlich dann auch Gewerbeimmobilien. All das können Sie abbilden mit Ihrer Software und das eben auch wieder cloudbasiert. Auch hier gibt es wiederkehrende Umsätze. Und wenn man, glaube ich, einmal so auf diese Lösung, die dann auch Kosten spart auf der einen Seite und dann gleichzeitig auch das erleichterte Arbeiten ermöglicht, dann wird man diese Geschäftsabläufe nicht gleich wieder wechseln. Und dann ist das, denke ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass man hier über den, ja, über den Seitenweg von der Immobilienbranche investieren kann oder profitieren kann, ohne dass man direkt in Immobilien investiert. Also könnte auch eine schöne Chance sein. Wie gesagt, die Aktie gut gelaufen, auch auf Allzeithoch. Würde ich, oder habe ich jetzt auch noch nicht investiert, habe sie auf dem Schirm, aber ja, ist ein Branchenleader offensichtlich und das zeigt ja auch der Aktienkurs.
Perfekt. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Marcel, ich weiß gar nicht, ob du, könntest du vielleicht mein nächstes Unternehmen auch aus Kundensicht beschreiben? Mein
Nee,
nächstes
tatsächlich nicht
Unternehmen
so gut.
ist nämlich Hims & Hers. Und machen wir es kurz. Sie bieten allerlei Produkte an, das alles online, also auch mit Telemedizin, für Probleme, wo sich Mann oder Frau jetzt nicht so, ja, traut, zum Arzt zu gehen oder gesehen zu werden in gewissen Praxen. Also zum Beispiel bieten sie Sachen an für, sie schreiben selber drauf, Have Great Sex, Regrow Hair, Lose Weight, Tackle Anxiety, Have Longer Sex und Get Smooth Skin. Ja, also alles das, was die Lebensqualität, das Lebensgefühl von Menschen steigert, Da sind sie mit dabei, machen alles digital. Also du musst nirgendwo hingehen, du musst nirgendwo aus deinem Ort mit jemandem darüber sprechen, was du denn für Sorgen, Probleme, Ängste und Nöte hast. Und das, glaube ich, ist eine coole Sache. Die Marge gefällt mir auch sehr gut. Über 70% auf diese Produkte. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch noch größer werden kann. Und Hims & Hers, glaube ich, hat auch eine Market Cap, Marcel, von gerade mal 3,1 Milliarden Dollar.
Genau, richtig, ja. Ist ja auch schon länger auf den Horizont unserer Community. Diese Aktie hat man doch immer wieder mal gehört, gerade auch in der Phase 2021, als sie richtig durch die Decke gegangen ist. Und dann gab es eben dieses doch sehr starke Abverkaufen. Und seitdem ist die Aktie eigentlich wieder in einem echten Rallye-Modus, natürlich auch sehr volatil. Ja, zwischenzeitlich mal 4 Dollar, jetzt mittlerweile 14 Dollar, nach wirklich hervorragenden Zahlen. Du sagst es ja bereits, hat sich die Aktie schon gut entwickelt auch. Wahrscheinlich ist hier noch viel mehr möglich. Und sie sind ja auch gerade auch im Telehealth-Sektor, also sprich die ganze Telemedizin war ja langer Zeit auch ein Thema und das oder auch gerade zu Corona. Und hier scheint sich es auch ein bisschen besser zu etablieren, weil es eben Themen sind, die man eben nicht direkt face-to-face zu jemandem zum Arzt geht, sondern hier vielleicht auch, naja, lieber nur gesprochen, ja, mit einer gewissen Distanz auch, wo man das Ganze vielleicht vertraulicher auch kommunizieren kann. Und offensichtlich scheint das zu fruchten, weshalb hier die Aktie wirklich seit den Tiefs sehr gut gekommen ist, auch seitdem jetzt eben, naja, diese ganze Korrektur vorbei ist. Ja, coole Aktie. Haben sicherlich die ein oder anderen im Depot und manche sind auch bestimmt noch stark im Minus, wenn sie sich nicht getrennt haben von dem Unternehmen. Insofern ist hier zumindest noch die Chance der Linderung, wenn man das Bild mal beibehalten möchte.
Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass dieses Unternehmen auch super geeignet ist für einen Sparplan.
Absolut, ja, kann man durchaus
Ja.
machen, klar. Da hat man auch diese Kursbewegungen hoch und runter, die man so ein bisschen mit abdämpft. Und dann ist nicht so, tut es nicht so weh, wenn man dann ja mal 10% Kursverlust sieht und dann, ach Mensch, dann komme ich halt günstiger rein wieder, auch nicht schlimm. Also klar, wenn man langfristig überzeugt ist, ist es doch in Ordnung. Ich habe noch ein Small Cap mit dabei und zwar ein Unternehmen, welches auch sehr stark wächst, was zuletzt so auch gerade profitiert im Thema KI unter anderem, aber auch im Gesundheitssektor Fuß fasst und zwar RadNet. Ein Unternehmen, das sich vor allen Dingen auf die diagnostische Bildgebung spezialisiert hat und da eben ja von der MRT, CT, ne, PET, also die ganzen Geschichten, die dafür notwendig sind, dass man eben auch sieht, was innerhalb des Menschen so losgeht. Und das Besondere dabei ist, sie investieren eben auch sehr stark in fortschrittliche Technologien und eben auch ihre Software. Und wenn das verbessert wird und auch im Thema KI, dann sind natürlich für Patienten ist dann natürlich auch schneller gegeben, dass man auch bei der Bildanalyse merkt, oh, hier geht irgendwas schief oder hier ist gerade irgendetwas sehr bedenklich in dem Körper und dann kann man natürlich auch bestimmte Krankheiten eher diagnostizieren, die man sonst vielleicht zu spät erkennt. Und das ist natürlich ein riesen Wachstumsmarkt. Und wenn RadNet das ordentlich macht und vielleicht auch gerade KI-seitig einen echten Mehrwert darstellt, dann denke ich, wird die medizinische Branche da gar nicht rundherum kommen. Kunde zu werden bei RadNet und dann kann das Ganze hier nochmal ordentlich zünden. Trotzdem hochvolatil. Die letzten Zahlen waren sehr, sehr gut. Die Aktie auf einem Allzeithoch, was wiederum für einen Branchenleader spricht. Gleichzeitig sieht es immer teuer aus, aber ich glaube, davon sollte man sich nicht unbedingt abschrecken lassen.
Ja, ich denke auch. Also
Du hast aber mal
cool.
gehört, ne? Also den
Ja,
CEO hast du gesagt.
genau. Also es ist natürlich hochspannend, auch hochprofitabel. Ich kenne es bei uns auch aus der Firma. Man kann mit sowas sehr, sehr gutes Geld verdienen. Kommen wir zu meinem Small Cap. Und Small Cap ist, glaube ich, noch untertrieben. Es ist very small cap. Weißt du, JOC aus Deutschland, JOC AG, habe ich vorher noch nie gehört. Hast du schon mal gehört?
Nein, sagt mir gar nichts.
53 Millionen Euro Market Cap, also wirklich ein Small Cap, Small Cap, Small Cap,
Minicap.
Mini Cap.
Minicap, ja.
Nichtsdestotrotz finde ich, ist die Aktie super spannend, weil sie bieten digitale Marketingkanäle an. Ja, also sie haben einen digitalen Marktplatz gebaut für Werbekunden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hä, das ist ja alles ein alter Hut und Google und YouTube machen das schon oder Alphabet. Oder also Alphabet, Facebook, Instagram. Aber nichtsdestotrotz, Marcel, wer nutzt diese Technologie? Also es gibt ja einmal die Leute, die eine Plattform haben und Werbetreibende. Und es ist aus Deutschland. Also diejenigen, die die Plattform bieten, sind tatsächlich Finanzen.net, Kicker, Promiflash, GMX, Autoscout24, aber auch RP Online. Und wer wirbt auf diesem Marktplatz? Es ist McDonald's, Coca-Cola, Netflix, IKEA, Unilever, Samsung, Sony, RWE, Milka, Microsoft, Audi, Adidas und Airbnb sind ihre Referenzkunden. Und ich glaube, wenn du es schaffst, als Unternehmen, solche Unternehmen auf deine Plattform zu locken, damit die dort Werbung schalten, ist das eine richtig coole Sache. Und die Aktie, machen wir uns auch mal nichts vor, ist gar nicht so laufen. Ich weiß nicht, ob du mal kurz reingucken kannst, weil mein PC gerade hier ein bisschen am Hängen ist.
Ja, nee, also ist tatsächlich eine Seitwärtsphase in den letzten, muss man sagen, 2, 3 Jahren. Das kann positiv sein, weil diese nicht sehr volatil vonstatten ging. Also zwischen 10 und 15, 16 Euro ist es hin und her gegangen. Und dann auch natürlich ein paar Wochen, wo einfach fast nichts passiert ist. Also weil es natürlich auch nicht die klassischen Volumina sind, wie man es jetzt an den höheren Marktkapitalisierungsaktien findet. Hier kann natürlich auch mal schnell der Ausbruch stattfinden, wenn sie gerade richtig gute Zahlen bringen. Kann es auch schnell mal sehr stark nach oben gehen, weiß man nicht. Die Bewertung finde ich jetzt auch nicht so allzu üppig. Insofern könnte hier mal eine Chance liegen. Man darf aber auch nicht die Risiken vergessen, die natürlich bei so einem Unternehmen in dieser Marktkapitalisierung auch mit einhergehen. Kann ein Multibagger werden, kann aber auch natürlich ein absoluter Schuss in den Ofen werden. Aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, muss man sagen.
Ja, also das ist wirklich bei solchen Unternehmen natürlich genauso.
Witzig, dass du diese Höhe angesprochen hast, also gerade bei 50 Millionen Market Cap, weil ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich RichTech Robotics nehme, die ja auch erst an die Börse gekommen sind,
Ja.
die einen beispiellosen Run gemacht haben nach dem IPO, auf knapp 10 Dollar hochgelaufen sind und jetzt mittlerweile noch bei 1,50 Dollar stehen und jetzt in etwa so viel wert sind, wie sie Umsatz machen. Mega viel Geld verbrennen, das sind die, oder die machen genau diese Produkte, die man vor allem mit manchen Hotels oder auch Restaurants manchmal sieht, wo dann die Roboter einfach die Getränke bringen. Und das können
Ah,
sie
das hatten wir
eben
schon
abbilden.
besprochen im Podcast, ne?
Genau, stimmt. Und die sind ja mittlerweile auch so günstig, aber eben auch so defizitär, dass man sich eben die Frage stellen muss, wann sind sie insolvent oder schaffen sie es doch zu überleben? Das ist natürlich jetzt die Frage, die sich hier stellt. Ich hatte hier ein bisschen Angst, die mitzubringen, weil die wirklich zu risikoreich ist, deswegen am besten schnell wieder vergessen. Ich habe nichts gesagt.
Kommen wir zur Aktie der Woche. Und das ist Palantir. Und ich habe eine Financial Times, nee, eine Times hier, wo drin steht, wie Palantir in der Ukraine genutzt wird. Leider habe ich es noch nicht gelesen. Sie bilden KI an, die sich mit deinen Daten beschäftigt und dir daraus mögliche Szenarien vorschlägt. Nicht nur im Government und im Defense-Bereich, sondern auch für Unternehmen. Zum Beispiel Ferrari ist ja hier oft auf der Webseite auch als Referenzkunde mit benannt. Spannendes Thema, machen wir uns beide nichts vor, aber brutal gut gelaufen natürlich auch die Aktie, oder?
Genau, also wir haben Palantir natürlich schon seit dem IPO hier auf dem Fokus. Ja, damals ja mit großem Knall an die Börse gekommen, mit sehr hoher Bewertung und damals waren sie das natürlich erstmal nicht wert. Aber ich war trotzdem investiert. Dann kam ja dieser wahnsinnige Einbruch, also nicht nur der Aktie, sondern des gesamten Tech-Marktes. Und erst als KI wieder erwacht wurde, ist dann einer auf die Idee gekommen: Mensch, Palantir könnte ja davon auch profitieren. Und das ist ja auch der Fall. Sie sind ja trotzdem noch also langsam in die Profitabilität gerutscht und sind auch, ich sag mal, im Wachstum wieder in die Gänge gekommen, aber jetzt in meinen Augen fast schon ein bisschen zu teuer, wieder zu stark gelaufen. Die Widerstände sind nach wie vor noch da, charttechnischerseits. Deswegen würde ich da aufpassen vor einem Einstieg. Wer dabei ist und überzeugt ist, der bleibt gern dabei, ist ja keine Frage. Rücksetzer wird es immer mal wieder geben, aber ich glaube, neu einsteigen würde ich auf dem Niveau gerade nicht. Auch wenn sie jetzt nochmal 20, 30% steigen würde, wäre ich immer noch der Überzeugung, dass es nicht unbedingt das Richtige wäre, jetzt hier einzusteigen. Aber ja, wer dabei ist, laufen lassen.
Genau, ich denke auch.
Ist,
Also
ja.
man wird ja irgendwo eingestiegen sein mit einer Fantasie.
Ja, absolut.
Kommen wir zur Investment-Idee. Ich mach's kurz. Hims and Hers finde ich doch sehr spannend. Wie ist es denn bei dir?
Würdest du wirklich einsteigen?
Über einen Sparplan.
Okay. Ja, es ist so ein relativ untypisches Unternehmen für dich, deswegen wollte ich
Also
jetzt
ich
nochmal
finde es super
nachhaken.
interessant, ja. Doch, ich finde es
Okay.
sehr interessant.
Ja, ein Unternehmen, wo ich heute direkt selber reingestiegen bin, ist Assurant. Also
Was machen Sie?
Assurant. Sie sind ein Dividendenwachstumswert erstmal, ein Dauerläufer und in meinen Augen auch keine schlechte Bewertung. Sie sind auch hier ein Spezialversicherer, gerade auch so im Bereich der Hochwassergeschichten. Für Sturm und Co., also die ganzen Naturkatastrophen auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch für andere nicht klassische Risiken. Und mir gefällt hier einfach die Bewertung, weshalb ich die Aktie jetzt erstmal gekauft habe und die auch mitliegen lasse. Und genau, mir gefällt diese Aktie, gerne mal reinschauen. Nicht nur charttechnisch, sondern auch so sehr, sehr interessant, auch von den Kennzahlen. Man wächst ziemlich stark tatsächlich. Man hat da auch in den letzten Quartalszahlen deutlich übertroffen, seitens des Gewinns, seitens des Umsatzes. Und ich will jetzt nicht aufrufen, dass da jeder investieren soll, aber es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was man sich mal auf die Watchlist legen sollte und mal beobachten kann. Wie gesagt, nicht schlecht gelaufen und sind da in meinen Augen noch ein schönes, ja, ich meine, in der Versicherungsbranche nicht so auf der ersten Reihe, sondern eher aus der zweiten Reihe mit 10 Milliarden Market Cap jetzt auch noch nicht so riesig, muss man auch sagen.
Aber wie du schon sagst, der Payout Ratio unter 20% im Schnitt, 10% wird die Dividende erhöht im Jahr und sie wird quartalsweise bezahlt in den Monaten März, Juni, September und Dezember und meistens wird sie erhöht im Dezember. Das letzte Mal um 2 Dollar Cent, genauso wie die Jahre davor. Marcel, wir brauchen noch von dir eine Spekulation. Vorher lassen wir dich jetzt nicht gehen.
Ja, und zwar würde ich sagen, dass von unseren Growth-Titeln heute die Aktie von Hims & Hers die beste Performance machen wird. In diesem Jahr.
Die wird besser performen.
Als
Sag mir noch
JOG.
mal die anderen an.
Genau, als JOG.
York.
Als ServiceNow.
ServiceNow.
RedNet.
RedNet,
AppFolio
AppFolio
und Workday.
und Workday.
Genau.
Gut.
Mal schauen.
Gut.
Mal sehen, ob das
Schauen wir uns
klappt.
mal an. Was liegt nächste Woche noch so an?
Ja, nächste Woche gibt es natürlich wieder auch wieder Quartalszahlen. Diesmal so ein bisschen wieder aus der zweiten, dritten Reihe. Zum Beispiel Montag Stone Co., also südamerikanische ja, Finanzdienstleister. Es wird auch von der ja, Hannover Rückzahlen geben. Xiaomi wird präsentieren. Sie haben mir jetzt bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Fahrzeug auf die Straße bringen, also auch direkt verkaufen. Auch interessant. Mittwoch dann Tencent, General Mills, da ja auch vielleicht eine Chance, die sich versteckt. Prudential wird berichten. Deutsche Wohnen wird die Zahlen offenlegen. Micron Technology wird wieder den Chipsektor bewegen, egal ob nach unten oder nach oben. Wir werden es also auch hier wieder beobachten. Am Donnerstag die Zahlen von Accenture, Ping An und BMW, sowie auch am Donnerstagabend dann Nike, FedEx, sowie am Freitag noch CEWE Group und Eckert und Ziegler, die ja auch ein Liebling sind in unserer Community. Welche Dividenden
Kommen
gibt
wir,
es?
ja, Montag geht es los mit der Hannover Rück. Dann, ach nee, das sind Quartalszahlen. Sorry. So, Montag, Roche, Duke Energy, Delta Airlines am Dienstag, United Health, Constellation Energy. Dann haben wir Equinix am Mittwoch sowie Eni, Dominion Energy, dann und Dominion Freightline, Electronic Arts und Xylem werden bezahlen am Donnerstag. Dann The Home Depot, Qualcomm, RTX. Und Cigna und FactSet am Freitag. Unilever, BlackRock, Pioneer Natural Resources, Weyerhaeuser, L3Harris. Also hier ist doch, glaube ich, für jeden was mit dabei. Marcel, ich freue
Genau.
mich, wenn wir uns nächste Woche Freitag wieder live sehen. Und wir hoffen trotzdem, es hat allen gefallen. Ich würde sagen, wir machen trotzdem heute jetzt den Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.